SRF 1.
«12.30 Uhr, Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous.» Die Polizeikamera filmt mit. Zürcher Stadtpolizisten sollen dank kleiner Kameras am Revers besser geschützt werden. Doch viele Polizisten sind gar nicht begeistert. Da waren es nur noch 11. Ist das Komitee, das den Literaturnobelpreis verleiht, noch entscheidungsfähig? Und ist es jetzt das Ende des Preises? Kongo hat 4 Millionen Flüchtlinge im Hunger und Elend im Land. Und doch will Kongo keine internationale Hilfe annehmen. Wir fragen nach. Und unsere Daten sind auf Facebook nicht sicher. Und doch bleiben viele dabei.
Wenn jemand Daten klauen will, kann er so so klauen. Das spielt keine, ist unabhängig von der Plattform.
Wir brauchen das Tool einfach zu häufig im täglichen Leben. Auch bei diversen Projekten, darum kommt es nicht in Frage für mich.
Dass die Daten geklaut werden können, das war mir immer bewusst. Und entsprechend verhalte ich mich auch auf Facebook.
Professor Roberto Simanowski aber findet, diese Haltung ist gefährlich. Es brauche eine ganz grundlegende Diskussion über die Risiken der Digitalisierung. Das sagt er im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Sabrina Meyer. Sie hat die Nachrichten.
Der Bundesrat darf bei Anpassungen des Ärztetarifs TARMED politische Anliegen berücksichtigen. Auch lineare Kürzungen des Tarifs sind zulässig. Das hat das Bundesgericht entschieden. Mit TARMED rechnen Ärztinnen und Ärzte ihre ambulanten Leistungen ab. 2014 erhöhte der Bundesrat gewisse Tarife für Leistungen und kürzte dafür andere, mit dem Ziel, die Hausarztmedizin zu fördern. Dagegen hatte eine Luzerner Klinik geklagt und von einem Luzerner Gericht Recht bekommen. Nun hat das Bundesgericht den Entscheid gekippt und dem Bundesrat Recht gegeben. Auch die liechtensteinische Justiz ermittelt gegen den ehemaligen Chef der Raiffeisenbank, Pirin Vinzenz. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Staatsanwaltschaft wirft Vinzenz vor, bei Firmenübernahmen ein Doppelspiel gespielt und sich persönlich bereichert zu haben. Vinzenz hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er sitzt seit 45 Tagen in Untersuchungshaft. Die U-Haft sei auf 3 Monate begrenzt, könnte aber verlängert werden, so die Staatsanwaltschaft. Die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren KKJPD bekommt einen neuen Präsidenten. Der Genfer Sicherheitsdirektor Pierre Modet löst Hans-Jörg Käser ab. Der 68-jährige Berner Regierungsrat tritt nach 6 Jahren zurück. Käser hatte unter anderem die Neustrukturierung des Asylbereichs vorangetrieben. Der 40-jährige Genfer Regierungsrat Mudde übernehme die Funktion als Präsident ab sofort, teilte die Konferenz mit. Er ist seit 2013 bereits im Vorstand der KKJPD. Weniger Menschen als angenommen leiden unter dem Lärm der Schweizer Bahn. Das haben Abklärungen des Bundesamtes für Verkehr ergeben. Demnach waren im letzten Jahr mehr als 80% der Bahnanwohner vor Lärm geschützt, die im Jahre 2000 noch betroffen waren. Bisher sei man davon ausgegangen, dass die Lärmsanierungen für 60% Verbesserungen gebracht hätten. Das Bundesamt für Verkehr teilte weiter mit, dass die Eisenbahn-Großprojekte insgesamt auf Kurs seien. So hätten sich etwa die Erwartungen nach dem ersten Betriebsjahr der Gotthard-Basistunnels erfüllt. In Frankreich müssen sich Bahnreisende wieder auf Zugausfälle einstellen. 2/3 der TGV-Verbindungen fallen aus und auch im Regionalverkehr gibt es Behinderungen, meldet die staatliche Bahngesellschaft SNCF. Der Bahnstreik hat auch Auswirkungen auf die Schweiz. Mehrere Züge fallen aus. Die Bahnangestellten wehren sich mit dem Streik gegen die Reformpläne von Präsident Macron. Er will die hochverschuldete SNCF sanieren. Staatliche und auch militärische Einrichtungen in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind offenbar in Alarmbereitschaft versetzt worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf regierungsnahe Kreise. Demnach haben zahlreiche Behörden in Damaskus die Zahl der anwesenden Mitarbeitenden verringert. Grund dafür ist, dass die USA, Frankreich und Großbritannien einen militärischen Einsatz gegen Syrien erwägen, im Nachgang des mutmaßlichen Giftgaseinsatzes in der Stadt Douma. Der Online-Mitteilungsdienst Telegram soll in Russland blockiert werden. Das hat ein russisches Gericht angeordnet. Das Urteil folgt auf eine Absage von Telegram an die staatlichen Sicherheitsbehörden. Diese hatten Einsicht verlangt in die geheimen Nachrichten von Telegram-Nutzern. Das hatte der Online-Mitteilungsdienst verweigert. Rund 10 Millionen Menschen in Russland nutzen Telegram. Man kann damit, ähnlich wie bei WhatsApp oder Facebook Messenger, chatten, Fotos und Videos austauschen oder telefonieren. In Nyon sind die Halbfinals der Fußball-Europa-League ausgelost worden. Marseille trifft auf Salzburg und Arsenal spielt gegen Atletico Madrid. Die Halbfinals der Champions League werden in Kürze ausgelost. Zum Wetter. Heute zum Teil bewölkt, lokal fällt Kurzregen, insbesondere im Tessin, im Jura und in den Voralpen. Die Höchstwerte liegen um 15 Grad, mit etwas Föhn bei 19 Grad. Der Samstag ist oft sonnig und am Nachmittag gibt es etwa 20 Grad.
Der Polizist, dein Feindbild. Oder in Zahlen ausgedrückt, in der Stadt Zürich sind letztes Jahr Polizeibeamte 106 Mal täglich angegriffen worden. Die Gewaltbereitschaft gegenüber Polizisten ist in den letzten Jahren gestiegen. Deshalb hat die Zürcher Stadtpolizei letztes Jahr einen Versuch mit sogenannten Bodycams gestartet. Das sind Videokameras, die die Polizistinnen und Polizisten am Oberkörper tragen und die sie bei heiklen Einsätzen einschalten können. Das soll die Polizisten schützen. Nun hat der zuständige Stadtrat entschieden, die Bodycams sollen bei der Stadtpolizei definitiv eingeführt werden. Doch ausgerechnet bei den Polizistinnen und Polizisten ist die Skepsis groß. Christoph Brunner.
Die kleine Videokamera habe einen leicht positiven Einfluss. Das schreibt das Institut für Delinquenz und Kriminalprävention der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in seinem Schlussbericht. Die Wissenschaftler haben den sechsmonatigen Bodycam-Einsatz der Zürcher Stadtpolizei im letzten Jahr wissenschaftlich begleitet. Bei Einsätzen mit Bodycam sei es tendenziell zu weniger Gewalt gegen Beamte gekommen. Allerdings heißt es im Bericht auch, die Fallzahlen seien sehr klein. Deshalb lasse sich von der statistischen Analyse her nicht sagen, ob die definitive Einführung von Bodycams gerechtfertigt sei, so die Studienautoren. Das Stadtzürcher Polizeidepartement will es trotzdem versuchen, wie der zuständige Zürcher Sicherheitsvorsteher Richard Wolf heute vor den Medien erklärte.
Die Ergebnisse zeigen uns, wenn wir das hochrechnen auf das ganze Jahr, dass wir 50 Fälle weniger haben pro Jahr, in denen Polizisten angegriffen werden. Und auch generell hat der Einsatz von Kameras oder nur schon die Androhung des Einsatzes von Kameras eine deeskalierende, eine beruhigende Wirkung.
Die Bodycam soll aber auch helfen bei umstrittenen Polizeieinsätzen. Zum Beispiel, wenn sich eine dunkelhäutige Person von der Polizei ungerecht behandelt fühlt. Jeder Kontrollierte darf in solchen Fällen verlangen, dass der Polizist die Bodycam einschaltet. Genau deswegen aber herrscht eine gewisse Skepsis im Korps, wie der wissenschaftliche Schlussbericht zeigt. Befürworteten zu Beginn des Versuchs noch mehr als 2/3 die Bodycams, waren es bei der zweiten Befragung der Polizisten nur noch 56%. Gleichzeitig nahm die Zahl jener Polizisten zu, die befürchteten, die Aufnahmen könnten gegen sie verwendet werden. Im Schlussbericht erzählen Polizisten, in der Testphase seien einem Kollegen von einem Vorgesetzten Sanktionen angedroht worden, weil eine Bodycam-Aufnahme gezeigt habe, dass er sich im Dienst nicht korrekt verhalten habe. Werner Kahlem vom Polizeibeamtenverband der Stadt Zürich sagt, Bodycams dürfen sicher nicht verwendet werden, um die Polizisten zu überwachen.
Das hat den Unmut auch ausgelöst, berechtigterweise. Wir warnen, dass es in einer Dienstanweisung geregelt wird, dass es ein Einsatzmittel ist, nicht ein Kontrollmittel.
Sicherheitsvorsteher Richard Wolf versteht die Skepsis seiner Polizisten und er versichert, dass sie unbegründet sei.
Wir haben ein ganz klares Reglement, das festhält, wie, was passiert mit den Aufnahmen, wann werden überhaupt Aufnahmen gemacht, wann sollen Aufnahmen gemacht werden, wer hat Zugriff auf diese Aufnahmen und wozu dürfen sie verwendet werden, im Prinzip nur in Strafverfahren oder bei Beschwerdefällen.
Nun muss die gesamte Zürcher Stadtregierung über Wolfs Bodycam-Projekt entscheiden. Das letzte Wort zum Einsatz der Kameras hat dann das Stadtparlament.
Und das erwartet Sie noch im Rendezvous. Was soll denn das? Kongo sagt Nein zu einem Geschenk von 1,7 Milliarden Dollar. Viele US-Bauer stehen zu ihren Präsidenten, nicht so die Sojafarmer. Donald Trumps Handelskrieg mit China gefährde ihre Existenz.
That's why I say this whole thing is just crazy.
It's good for both of us if we work together. It's not good for either one of us if we don't work together.
Die Bauern finden den Streit verrückt. Nur China und die USA zusammen könnten in Zukunft etwas erreichen. Die Reportage aus Iowa. So geht das nicht, empören sich die Journalisten im Waadtland. Dort wäscht der Regierungsrat schmutzige Wäsche auf Kosten der Medienfreiheit. Pflegeheime. Oft müssen sie ohne genügend qualifiziertes Personal auskommen.
Vor einem halben Jahr war ich wirklich am Anschlag, weil wir so viel Personalwechsel hatten. Und dann ist mir immer eingesprungen. Und mit der Zeit war einfach die Erholungsphase viel zu klein.
Wir zeigen, was das heisst. Das geschieht selten. Die Weltgemeinschaft will sich zu einer Geberkonferenz treffen, um 1,7 Milliarden Dollar an Hilfsgeldern zusammenzubringen. Doch das Land, dem der Haufen Geld zugute käme, will das Geld nicht und boykottiert die Geberkonferenz. Doch genau das geschieht heute. Die UNO, die EU und verschiedene NGOs treffen sich in Genf, um Geld zu sammeln. Und der Kongo boykottiert's. Frage an unsere Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier. Warum will denn der Kongo das Geld nicht?
Ja, die Regierung von Joseph Kabila ist der Meinung, dass diese Konferenz ein schlechtes Image des Landes abgebe. Das würde dann Investoren abschrecken, denn die Krise im Kongo, diese sei bei weitem nicht so gravierend, wie sie die Gebergemeinschaft darstelle. Zwar anerkennt die Regierung im Kongo, dass es eine humanitäre Krise gibt im Land, sie spricht aber beispielsweise von weit weniger Flüchtlingen, also rund 20 Mal weniger als beispielsweise die UNO.
Steht es denn wirklich nicht so schlimm um die kongolesische Bevölkerung? Also übertreibt da die Weltgemeinschaft?
Nun, die Zahlen, die kann ich natürlich auch nicht verifizieren. Aber Fakt ist, dass sich im Kongo derzeit eine der schlimmsten humanitären Krisen der Welt abspielt. Es gibt diverse Konflikte in diesem Land. Die Ursachen dafür sind kompliziert, zum Teil liegen sie weit zurück. Ethnische Milizen kämpfen um die Kontrolle von Bodenschätzen, es gibt ethnische Spannungen. Und das alles hat dazu geführt, dass mehrere Millionen Menschen auf der Flucht sind. Die UNO eben spricht allein innerhalb des Kongos von 4,5 Millionen Flüchtlingen. 13 Millionen Menschen sollen von Nahrungsmittelhilfe abhängig sein. Und ob es jetzt wirklich diese 13 Millionen oder 4,5 Millionen sind, das ist natürlich egal. Fakt ist einfach, ein Teil der Bevölkerung im Kongo hungert und es sterben Menschen in diesen zahlreichen Konflikten.
Das ist ja nicht das erste Mal, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt zwischen der kongolesischen Regierung und der Weltgemeinschaft.
Nein, definitiv nicht. Zuletzt hat man das gesehen, als die UNO die Friedensmission im Kongo, das ist die größte Blauhelm-Mission, die es gibt auf der Welt, als sie diese Ende März um ein Jahr verlängert hat, da hat die Regierung von Joseph Kabila bereits gesagt, dass man die UNO nach 2020 nicht mehr im Lande haben wolle. Denn Kabila ist der Meinung, dass die UNO im Kongo sich vor allem damit beschäftigen sollte, dass die verschiedenen Rebellen bekämpft werden, was sie auch tut. Aber das jüngste Mandat der UNO hat eben auch stark auf die kommenden Wahlen im Kongo fokussiert. Und die UNO wird diesen Wahlprozess begleiten und das passt Joseph Kabila eben nicht. Denn der kongolesische Präsident, der dürfte laut Verfassung bereits seit 2 Jahren nicht mehr im Amt sein. Er hat diese Termine stets verstreichen lassen. Und das war in den letzten Jahren sicher die größte unterschiedliche Auffassung zwischen der westlichen Welt, vor allem nicht nur, aber und der kongolesischen Regierung. Und jetzt soll es Ende Jahr ja tatsächlich Wahlen geben, so hat das zumindest Joseph Kabila versprochen. Ob dann diese Wahlen von der Weltgemeinschaft als fair angesehen werden, das dürfte dann eher unwahrscheinlich sein. Und somit dürfte sich diese Unstimmigkeit zwischen der kongolesischen Regierung und der Weltgemeinschaft über die Vorkommnisse im Kongo, also sozusagen die Deutungshoheit über die humanitäre oder eben auch die politische Situation im Land, diese dürfte sich also weiterhin bestehen bleiben.
Danke für die Einschätzung, Anna Lemmenmeier, auf einer unerwartet raschelnden Verbindung aus Nairobi. Grant Kimberley, der Mann ist Sojabauer im mittleren Westen der USA. Er pflegt beste Beziehungen zu China, denn China ist ein wichtiger Handelspartner für ihn. Die US-amerikanischen Sojafarmer liefen einen Drittel ihrer Ernte nach China. Viele Farmer haben Donald Trump gewählt. Jetzt aber sehen sie sich in ihrer Existenz bedroht. Wegen Donald Trumps Handelsstreit mit China. Auch die Familie Kimberley. USA-Korrespondentin Isabel Jacobi hat die Familie in Iowa besucht.
Sojabohnen sind Big Business in Iowa. Nicht zuletzt wegen den besten Beziehungen zu China. Von einer Partnerschaft spricht Grant Kimberley, der Marketingchef des Iowa Sojabohnenverbands.
We're partners. We look at each other as partners. We're not. It's not just a customer.
Wir sehen uns als Partner, nicht als Käufer und Anbieter. China ist ein Freund.
They're a friend. We've been working there for the past 35 years. We opened.
Wir arbeiten seit 35 Jahren mit China zusammen. Wir haben damals unser erstes Büro in Peking eröffnet. Wir haben den Chinesen geholfen, eine effiziente Tierindustrie aufzubauen, was ihre Nachfrage nach Futtermitteln wie Sojabohnen wachsen ließ. Doch nun ist diese Symbiose bedroht. China droht mit einem Importzoll von 25% auf US-Sojabohnen als Gegenmaßnahme im Handelsstreit mit den USA.
If you had these tariffs go into place,
wenn diese Zölle umgesetzt werden, dann würde das den Sojabohnenproduzenten in den USA und Iowa schaden, aber auch den chinesischen Konsumenten. Ihre Nahrungsmittelpreise würden ansteigen und unsere Preise würden sinken. Und nun lobbyiert Grant Kimberley, nicht im Weißen Haus, sondern bei den Chinesen. Ende März war er mit einer Handelsdelegation in Peking zu Besuch. Gute Beziehungen seien wichtig. Dann könne man im Streitfall zusammen sprechen und die Probleme lösen.
Because if you have disagreements, then you can have dialogue to solve those problems, and that's why we continue to go over there.
Szenenwechsel, raus aus dem Büro auf die Kimberley Farm, dem Zuhause von Grant Kimberley.
So that's the world famous Kimberley Farm.
Yeah, this is it.
Die Farm ist weltberühmt, oder besser gesagt, in China berühmt.
This is the place where President Xi came to visit, that's for sure.
Der chinesische Präsident Xi Jinping besichtigte die Farm vor 6 Jahren höchstpersönlich. Er interessierte sich für die hochproduktive Ackerbautechnologie in Iowa, saß mit Grants Vater Rick Kimberley auf dem riesigen Traktor, der noch heute mitten auf der Farm steht. Rick erinnert sich gerne an den hohen Besuch.
Yeah, well, it's been a great honor for us to have the President of China visit our farm and our home.
Es war uns eine große Ehre. Wir waren seither viele Male in China zu Besuch und haben Freundschaften geschlossen, die sehr wichtig sind für den Handel.
He's very, very nice, very kind.
Xi war sehr nett. Er behandelte uns wie ein Teil seiner Familie. Er kam in unser Haus und wir diskutierten über die Landwirtschaft, über unsere Familien. Die Kimberley Farm ist für chinesische Touristen zur Sensation geworden. Es seien sicher schon Tausende angereist. Er nenne es eine Art chinesisches Disneyland, fügt Sohn Grant hinzu.
I like to say we're a little like an agriculture Chinese Disneyland.
Die enge Beziehung der Kimberleys mit den Chinesen lasse sich auch durch einen Handelskrieg nicht erschüttern, sind die beiden überzeugt. Ja, es würde uns das Leben erschweren, sagt Vater Kimberley, aber
if there's not a demand for our crop, we'll find something else to plant.
Falls die Nachfrage nach Sojabohnen nachlässt, dann pflanzen wir einfach was anderes. Wir sind gute Anbieter. Und die Nachfrage nach Lebensmitteln sei stabil in China, einem Land mit 1,3 Milliarden Menschen.
The funny thing is a lot of the buyers of soybeans in China are state-owned companies, so that means they're going to be paying their own tariff.
Ironischerweise seien die chinesischen Käufer von Sojabohnen oft staatliche Firmen. Sie müssten also ihren eigenen Zoll bezahlen, sagt Grant.
That's why I say this whole thing is just crazy.
Und deshalb wäre es doch einfach verrückt, wenn dieser Handelskrieg tatsächlich ausgetragen würde. Denn das würde ja für niemanden Sinn machen.
It just doesn't make sense for anybody.
Und was halten die Kimberleys von Trump, der den Zollstreit angezettelt hat? Sie sind Republikaner und haben Trump 2016 gewählt, mangels Alternativen, sagen sie.
You know, he's not an
He's got a New York style of his way to do business. So.
Das sei halt ein New Yorker Geschäftsmann und sehr direkt. Im mittleren Westen sei man anders, nicht so direkt.
We have a term in Iowa called Iowa Nice. It worked with President Xi.
Mit Präsident Xi habe das jedenfalls funktioniert.
Die Reportage aus Iowa von Isabel Jacobi gehört im Rendezvous. 11:01. Der Literaturnobelpreis, der Traum so vieler Autoren und für viele die Krönung ihres literarischen Schaffens. Das Gremium, das den Preis verleiht, folgt noch hehren Regeln aus dem 18. Jahrhundert. Der Glanz dieser schwedischen Akademie ist aber matt geworden. Vorwürfe wegen sexueller Belästigung im Betrieb,
über Korruption und Steuerhinterziehung. Das hat alles mittlerweile 7 Mitglieder der 18-köpfigen Akademie zurücktreten lassen. Nur noch 11 Mitglieder sind noch Teil der Akademie, aus der man offiziell eigentlich gar nicht austreten kann. Und Gerüchte besagen, es brauche 12 Mitglieder für einen Entscheid, wer den Literaturnobelpreis bekommt. Ein Scherbenhaufen also das Ganze. Felix Münger von der SRF Literaturredaktion. Gibt es diesen Herbst vielleicht gar keinen Nobelpreis mehr?
Ja, das könnte man tatsächlich denken im Moment. Denn wie Sie gesagt haben, es sind nur noch 11 Mitglieder der Akademie im Amt. 12 müssten es sein, damit man beschlussfähig ist, so steht es in den Statuten. Ersetzen kann man die Zurückgetretenen auch nicht, weil in denselben Statuten steht eben auch, dass diese Mitglieder auf Lebzeiten gewählt sind. Also auch wer zurücktritt, bleibt formal Mitglied. Es gibt nun aber auch Experten, die sagen, dass diese Bestimmung dieses Quorums, also dieser Mindestzahl von 12, nur für die Wahl von Neumitgliedern gilt. Betreffend Nobelpreis genüge die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Also man könnte aller Wahrscheinlichkeit nach auch jetzt zu 11 einen Gewinner wählen. Eine andere Frage ist der enorme Reputationsschaden, der angerichtet worden ist. Er stellt den Fortbestand auf einer anderen, einer ethischen Ebene in Frage. Und so kann man schon sagen, dass der Literaturnobelpreis sehr gefährdet ist im Moment. Und entsprechend hat ja auch König Carl Gustav von Schweden angekündigt, dass er eingreifen werde.
Also liegt jetzt das weitere Schicksal der Akademie und damit eben auch des Literaturnobelpreises in der Hand des schwedischen Königs?
Ja, also es sieht ganz so aus im Moment. Er hat den Mitgliedern der Akademie bereits eindringlich ins Gewissen geredet, sich da zusammenzuraufen und an einer Lösung aus dieser Imagekrise mitzuarbeiten. Und vermutlich möchte er jetzt auch die Statuten der Akademie ändern. Er ist der Auffassung, dass er dazu befugt ist, weil diese Statuten, die wurden 1786 erlassen vom damaligen König und die sind bis heute gültig. Sie sind in einem schwer verständlichen Schwedisch geschrieben und ob er das ändern darf, ist allerdings dann unter Experten auch nicht ganz klar. Karl Gustav ist der Meinung, dass er das darf und er möchte zum Beispiel eben diese Klausel ändern, dass man da auf Lebzeiten gewählt ist und dies würde den Weg freimachen, die Akademie wieder auf 18 aufzustocken oder gleich völlig neu zusammenzusetzen.
Also, aber eigentlich ist es unglaublich, dass es nun darum geht, über 200-jährige Statuten, ob man die korrekt auslegen kann oder soll, bräuchte es in der heutigen Zeit nicht einfach eine grundlegende Erneuerung?
Das wäre wohl der Idealfall. Also wenn man die derzeitige Krise jetzt auch als Chance begreifen würde, längst überfällige Reformen an die Hand zu nehmen bei diesem Literaturnobelpreis und diesen Preis auf ein neues Fundament zu stellen. Weil es gab ja immer wieder Unmut, unabhängig jetzt vom aktuellen Skandal. Also es gab die Kritik, das Gremium sei nur aus Skandinavien zusammengesetzt. Man müsste es internationaler besetzen und dadurch eben auch Literaturen eine Stimme geben, die sonst kaum gehört werden. Literaturen aus Asien oder Afrika. Und man sollte sich doch endlich wieder darauf besinnen, was denn eigentlich der Sinn dieses Preises ist, nämlich exzellent auszuzeichnen, exzellente Literatur, herausstechendes. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ob es sinnvoll war, in den letzten Jahren zum Beispiel Dario Fo auszuzeichnen oder den Rockdichter Bob Dylan. Das hat viel Kritik ausgelöst, die war sicher nicht nur unberechtigt und hat dem Gewicht dieses Preises eben wohl schon geschadet.
Literarische Exzellenz auszuzeichnen ist ja das eine, der wirtschaftliche Aspekt ist das andere. Also wie wichtig ist der Literaturnobelpreis aus wirtschaftlicher Sicht für die Verlage?
Ziemlich wichtig. Also wenn ein Verlag einen Nobelpreisträger hat, ist das so etwas wie ein Lottosechser. Im Einzelfall kommt es dann immer darauf an, wer jetzt da der Gewinner ist. Aber für einen Kleinverlag kann sich da der Umsatz schnell mal verzehnfachen. Bei größeren Verlagen, muss man sagen, schlägt das vielleicht etwas weniger zu Buche, ist aber dennoch wichtig. Und dann ganz zentral sind dann die Auslandslizenzen, die man zusätzlich verkaufen kann. Also Literatur-Nobelpreisträger wollen dann übersetzt werden in andere Sprachen und da kassiert der ursprüngliche Verlag mit. Also auch die Verlage haben alles Interesse daran, dass es nun einen Weg gibt aus der Krise, und zwar schnell.
Bleiben wir optimistisch. Danke, Felix Münger von der SRF Literaturredaktion. Journalisten im Kanton Waadt sehen sich kontrolliert und überwacht. Und zwar in einem Ausmaß, das, Zitat des Journalistenverbandes, die Pressefreiheit verhöhne. Hintergrund sind Berichte über den Wohnsitz und die Steuerabzüge von Finanzminister Pascal Brulis. Als Reaktion darauf will die Waadtländer Regierung offenbar die Medienkontakte ihrer Mitglieder unter die Lupe nehmen. Aus Lausanne der Bericht von Sascha Buchbinder.
Bisher waren journalistische Recherchen in der Waadt denkbar einfach. Zwar hat jeder Staatsrat seinen Stab und seine Medienstellen, aber wenn eine Frage auftauchte, dann konnte man die Spitze der Waadtländer Regierung schon mal direkt auf ihrem Handy anrufen oder den Staatsräten kurz eine SMS schreiben. So war das früher, in unbeschwerteren Zeiten. Ende März berichtete die Zeitung Le Temps, dass die Journalisten aufgefordert wurden, solche SMS zu unterlassen. Auslöser dazu war eine Affäre, die Recherchen des Tagesanzeigers aufgedeckt hatten. Es geht um den Vorwurf, dass ausgerechnet Finanzminister Pascal Brulis seine Steuern optimiert haben soll. Letztlich musste sich Brulis dazu verpflichten, seine Steuersituation durch zwei Expertenteams durchleuchten zu lassen. Der Bericht soll Ende Mai vorliegen. Eine für ihn schmachvolle Entscheidung, der offenbar heftige Diskussionen vorausgegangen waren. Der Tagesanzeiger berichtete sogar, Brulis habe deshalb geweint. Offenbar brachten diese Tränen das Fass zum Überlaufen. Laut Medien soll der Staatsrat entschieden haben, dass seine Mitglieder ihre Telefonkontakte der letzten 12 Monate offenlegen sollen, um den Verräter oder die Verräterin zu finden, weil nur ein Regierungsmitglied konnte die Tränengeschichte den Medien erzählt haben. Der Staatskanzler erklärt dazu lediglich schriftlich, die Regierung habe einstimmig Maßnahmen beschlossen, um das Sitzungsgeheimnis zu schützen. Welche Maßnahmen das seien, könne man nicht mitteilen. Die Medien müssten akzeptieren, dass die Regierung in dem Punkt andere Interessen habe. Die Maßnahme beunruhigt aber die Journalisten. Sie protestieren offiziell gegen den Angriff auf die Medienfreiheit und verlangen von der Regierung die Offenlegung der über sie gesammelten Daten. Die Zeit, als in der Waadt Journalisten und Politiker offen per SMS kommunizierten, sie ist vorbei. Wobei, neben offenen Kanälen gibt es noch verschlüsselte Apps mit Namen wie Signal, Threema oder Telegram. Wer da angemeldet ist, konnte beobachten, dass in letzter Zeit Staatsräte in den Kontaktlisten auftauchten und nun also offiziell nicht mehr über SMS erreichbar sind, dafür aber über besser geschützte Kanäle.
Sascha Buchbinder. Alte Menschen pflegen kann etwas Schönes und Bereicherndes sein. Doch die Realität für Pflegefachfrauen sieht oft anders aus. Weil es vielerorts an Fachpersonal fehlt, ist die Arbeit stressig und unbefriedigend. Junge Pflegefachfrauen steigen bereits wenige Jahre nach der Ausbildung aus. Andere geben den Beruf auf, wenn sie eine Familie gründen. Das Nachsehen haben Alters- und Pflegeheime. Das zeigt sich deutlich am Beispiel des Heims für Pflege und Betreuung Seeblick im luzernischen Sursee. Christine Wanner.
Im Eingangsbereich will eine weißhaarige Frau mit Rollator wissen, wer da am Morgen zu Besuch kommt. Ein paar Schritte weiter sitzt ein Herr neben den Briefkästen und wartet auf die Post, den Gehstock in der Hand. 76 betagte Menschen wohnen im Seeblick. 100 Angestellte kümmern sich um sie, helfende Hände von Pflegehelfern und von Pflegefachfrauen wie ihr.
Es geht auf Reni, morgen.
55 ist sie, hat dunkle Haare und steht im Stationszimmer hinter Glas. Vor ihr eine Liste mit Namen und Medikamenten. In den 30 Jahren, die sie bereits hier arbeitet, sei der administrative Aufwand enorm gewachsen. Dazu ein schwieriges halbes Jahr im Team. Vreni Bierer erinnert sich.
Vor einem halben Jahr war ich wirklich am Anschlag, weil wir so viel Personalwechsel gehabt und nicht gutes Personal. Und dann ist mir immer eingesprungen, also nicht nur ich, auch andere. Und mit der Zeit war einfach die Erholungsphase viel zu klein gewesen.
Statt der üblichen 40% arbeitete sie deutlich mehr, mehrere Monate lang.
Wenn du wieder schauen musst, haben sie es richtig gemacht. Die Arbeit machst du alles doppelt. Und dann kommst du heim und denkst, hey, jetzt bin ich so müde und jetzt habe ich das nicht gemacht. Und das hat mich belastet. Wir wollen ja gut sein.
Auch ihre Chefin Elke Hönekopp, Co-Leiterin des Seeblicks, spricht von einer schwierigen Zeit. In der Not habe der Seeblick auf temporäre Angestellte zurückgegriffen. Nicht ideal.
Zwei Hände zu besetzen ist das eine, aber die Leute müssen ja auch passen. Sie müssen ins Haus passen, sie müssen zum Team passen, sie müssen die richtigen Qualifikationen mitbringen.
Und das sei in den letzten Jahren zunehmend schwierig geworden, gerade wenn sie rasch jemanden brauche. Nach dem Tiefpunkt hätten sie Dienste umgestellt, und zwar so.
Dass eine Fachperson die Visite vorbereitet, die Visite durchführt und die Visite nachbereitet. Bis vor einem Jahr ist das so gewesen, dass das, wenn es dumm gelaufen ist, 3 bis 4 Personen an diesem Prozess beteiligt waren.
Nun ist es also Vreni Birra, die die Arztvisite und die Medikamente vorbereitet. So sei eine Ruhe im Team eine andere Qualität, sagt Co-Leiterin Elke Hönekopp. Diese kostet zwar konkret eine Fachperson mehr einmal die Woche, doch es werde geschätzt. An der Glastüre bei Vreni Birra steht, bitte nicht stören. Denn die Pflegefachfrau will die Medikamente in Ruhe, ohne Fehler zusammenstellen. Die Medikamente sind für die Bewohnerinnen und Bewohner des Stockwerks, die noch beim Frühstück sind, es bereits beendet haben oder bereits an einer Gruppenaktivität teilnehmen. Im normalen Pflegedienst gibt es kein Schild, bitte nicht stören. Hier ein Telefonanruf, hier Besuch mit Fragen, dort eine Bewohnerin, welche sich fertig ankleiden möchte.
Ich bin jetzt schon wieder ins Bett gelegen.
Hallo, hallo. Haben Sie schon zum Morgen gehabt, gell? Ja.
Vreni Birra begleitet die alte Frau mit Rollator ins Bad, hilft ihr, ermuntert sie auch mal das eine oder andere selbst zu tun. Später stellt sie fest, dass das Hörgerät nicht an ist. Dann räumt sie das Frühstückstablett weg und bringt Lesestoff. Kaum aus dem Zimmer sieht sie eine Kollegin schnell weggehen.
Katharina,
ja?
Brauchst du Hilfe?
Jetzt kann ich auf den Band machen.
Zu dritt für 12 Bewohnerinnen und Bewohner verantwortlich. Bis nach 11 Uhr seien sie damit beschäftigt, sie aufzunehmen, zu pflegen, zu waschen. Zuerst jede alleine, danach zu zweit bei jenen, die mehr Unterstützung brauchten. Ein rotes Licht zwei Zimmer weiter zeigt, dass jemand Hilfe braucht. Vreni Birra klopft an, tritt ein. Diese Frau wirkt matt und klagt über Bauchschmerzen.
Ja, ich gehe dann aber das Tee holen, ist gut?
Ja.
Also gut.
Sie und ihre Kolleginnen müssten Prioritäten setzen, sonst gehe es nicht, sagt Vreni Birra. Auch wenn sie ihre Dienste flexibel und nach Absprache planen und dank dem zusätzlichen Dienst zumindest an einem Tag in der Woche etwas mehr Luft haben.
Die Reportage von Christine Wanner. 1:1 im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über Facebook. Mark Zuckerberg hat sich diese Woche vor dem US-Kongress für das Datenleck bei Facebook entschuldigt und Besserung versprochen. Das reicht nicht, meint Medienwissenschaftler Roberto Simanowski und verlangt eine grundlegende Diskussion. Die führen wir hier gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Sabrina Mayer.
Nach einem Pilotversuch sollen die Polizisten der Stadt Zürich mit sogenannten Bodycams ausgestattet werden. Der Test habe gezeigt, dass die Kameras deeskalierende Wirkung hätten, teilte die Stadt Zürich mit. Das Zürcher Parlament wird über die Einführung der Bodycams entscheiden. Auch die liechtensteinische Justiz ermittelt gegen den ehemaligen Chef der Raiffeisenbank, Pierin Vinzenz. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Vinzenz habe sich bei der Übernahme von Firmen persönlich bereichert. Er selbst hat den Vorwurf zurückgewiesen. Der Bundesrat darf bei Anpassung des Ärztetarifs damit politische Anliegen berücksichtigen. Und auch lineare Kürzungen des Tarifs sind zulässig. Das hat das Bundesgericht entschieden. Es hat einen Entscheid eines Luzerner Gerichts gekippt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.